willkommen zum zweiten Podcast vom Aufland Verlag. Heute sitze ich mit Immer Harms in Reichenau. Falls es irgendwann mal brummen sollte, hier wird gerade untertunnelt für wahrscheinlich Breitbandkabelanschluss oder schnelles Internet. Also was ja im ländlichen Raum zunehmend eine Rolle spielt und auch immer heiß diskutiert wird. Brauche ich es nicht? Kommt es und wann kommt es? Und was passiert, wenn ich es habe? Auf der anderen Seite ist Immer Harms keine Unbekannte im Aufland Verlag. Vor einigen Jahren erschien ihr Band Dünne Haut und dickes Fell. Und wir haben jetzt ein zweites Buch mit Immer Harms in unser Verlagsprogramm aufgenommen. Das ist Dichtung und Heimwerk, Reflexionen über das Mensch-Ding-Verhältnis. Und über diese Publikation und den Hintergrund der Arbeit würde ich gerne jetzt mit Immer Harms sprechen. Immer, wie bist du denn eigentlich auf die Entscheidung gekommen, überhaupt einen Taz-Blog zu machen? Weil in dem Blog, den du seit 13, 14 Jahren führst, sind eigentlich die meisten dieser Texte schon mal erschienen. Und wir haben daraus eigentlich nur gefischt und jetzt zwei Bände quasi produziert. Wie kam es dazu, dass du diese kleine Form gewählt hast, über deinen Alltag zu reflektieren und andere daran teilhaben zu lassen?
Ja, da lassen sich zwei Teile einer Antwort geben. Die eine Sache ist die, dass ich Anfang, also glaube ich 2005 war es, hier ein gefördertes Projekt gemacht habe, ein Jahr lang. Ich habe eine Zeitung rausgegeben, eine Dorfzeitung, die aber den Maßstäben, würde ich jetzt mal sagen, also den Maßstäben einer größeren städtischen Zeitung durchaus gerecht werden konnte. Die hieß die Ortszeit, jetzt hier für Reichenau und Möglin. Und da habe ich halt mir den Luxus leisten können, also ordentlich zu recherchieren und journalistisch so sorgfältig zu arbeiten, wie ich kann. Und diese Zeitung ist auch ehemaligen Kollegen von mir aufgefallen in der Taz. Das ist sozusagen der zweite Ast, dass ich ja 12 Jahre bei der Taz war und von da noch alte Kollegen da habe. Und einer dieser Kollegen, Helmut Höge, der selber sehr an Landleben und Tierhaltung und so interessiert ist, der fand das super und hat dafür gesorgt oder hat vorgeschlagen, dass ich also in den Taz-Blogs, wo hauptsächlich ehemalige Tazler und Tazlerinnen schreiben, dass ich da sozusagen einen Bereich eingerichtet kriege. Und den habe ich selber auch JWD genannt, also die alte Berliner Bezeichnung für ganz weit draußen, um diesen Aspekt des ländlichen Lebens, also in sozusagen die städtische Sichtweise etwas mehr zu integrieren. Das war der Beginn, das fing glaube ich 2005, 2006 an oder so. Und seitdem blogge ich da eigentlich regelmäßig. Die Seite habe ich vor ein paar Jahren umbenannt in Landweg oder Landweg, also zwei Wörter. Und das hat auch seine Geschichte. Ich habe festgestellt, nach ein paar Jahren, nachdem ich das ein paar Jahre gemacht habe, also unter diesem Titel JWD gebloggt, dass das Interesse, das städtische Interesse an dem Landleben, vor allen Dingen das Interesse an Skurrilitäten war. Also an, an Dingen, über die man dann eben lacht, ja. Und ich habe gemerkt, dass ich das sozusagen, ohne es direkt zu wollen, also unwillkürlich auch bedient habe. Also durch die Art, wie ich geguckt habe, durch die Art, wie ich gesucht habe. Das hat mir nicht mehr gefallen. Und ich habe dann eher versucht, ernsthafter oder also ernstnehmender sozusagen, also die Dinge zu begucken und zu begleiten, an denen ich hier irgendwie teilhabe.
Kannst du das festmachen an der Frage, was ist eine Skurrilität und was ist was Ernsthafteres?
Ja, das lässt sich auch durch Verweis auf eine Geschichte, die ihr jetzt auch publiziert, deutlicher machen, nämlich wenn zum Beispiel von ländlichen Gemeinden die Rede ist, dass dann immer von Seelen geredet wird. Also das 500-Seelendorf, ja. Und das ist so dieses auf dem Land, das ist irgendwie niedlich, das ist skurril, die sind zurückgeblieben. Im Grunde genommen sind sie nicht ernst zu nehmen und zurückgeblieben. Also zurückgeblieben im Sinne von, Diskursen und Kulturvorstellungen und so weiter. Und ich meine, das stimmt ja auch. Als eine, die städtisch sozialisiert ist, sehe ich das auch so. Und da kann man halt auch drüber lachen. Ja? Aber dieses darüber lachen bedeutet eben auch erstens, also Dinge, die also im städtischen Diskurs vielleicht genauso fragwürdig sind, zu externalisieren, ja, und sie eben nicht mehr ernst zu nehmen und auch nicht genau hinzugucken. Also das ist halt die Welt von Klischees, ja. Und ich habe dann, ich meine, ich kann da schreiben, was ich will, mir das interessiert niemand. Ich weiß auch nicht, wer da überhaupt liest den Blog, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist mehr ein toter Briefkasten. Das macht aber nichts. Also ich kann da in Ruhe schreiben, das mache ich auch. Weiter nach diesen 15 Jahren schon. Und ich habe dann aber meine Themen ausgeweitet. Also ich schreibe darüber, was mir einfällt, was ich bemerkenswert finde. Und das ist jetzt eigentlich nur noch in der Minderzahl wirklich ausdrücklich ländliche Themen. Mhm. Eher Dinge, so die mir vielleicht also durch eine bisschen andere Perspektive auf das politische Geschehen, also eben vom Land aus, dann halt aufstoßen oder auffallen.
Was wäre denn der nicht skurrile Begriff für Seele? Oder Seelen? Das sind die Einwohnerinnen und Einwohner? Oder?
Naja, ich meine, es ist halt einfach auffällig, so habe ich das ja auch in diesem Text geschrieben, man würde nicht von Kreuzberg als 5000 Seelenkiez reden. Das würden die Leute komisch finden. Ja? Also bei Seelen, da schwingt halt so Seelchen mit, ne? Letzten Endes. Ich glaube nicht, dass es dafür einen direkten Gegenbegriff gibt. Das ist einfach, das hat was Verniedlichendes und Pejoratives. Ja? Und so ähnlich guckt man halt dann die ländlichen Stammtische auch an.
Jetzt haben wir ja quasi unter dem Titel Dichtung und Heimwerk Texte von dir zusammengefasst. Wie würdest du deine Sammlung charakterisieren für jemanden, der deine Arbeiten noch nicht kennt?
Naja, im Grunde schon so, wie der Untertitel vom Buch lautet, ne? Reflexionen über das Ding-Mensch-Verhältnis oder Mensch-Ding-Verhältnis. Aber nicht nur. Also ich habe heute so ein bisschen, ich habe gezögert, aber ich habe gedacht, naja, ich würde mich schon Philosophin nennen. Ich habe ja auch Philosophie studiert und ich finde das einen großen Begriff, also das wendet man nicht so leicht an, ja. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich es anders beschreiben könnte. Also mein Versuch sozusagen, Begrifflichkeiten oder auch Beobachtungen auf den Grund zu gehen. Also was steckt da eigentlich dahinter? Warum redet man so?
In dem Text, der auch Dichtung und Heimwerk beschrieben ist, der fängt an mit dem bemerkenswerten Satz: Was tun, wenn die Kraft nachlässt und man keine oder nur sehr wenig Rente bekommt? Weiterarbeiten? Fragezeichen. Da setzt du dich ja in dem Text auch auseinander, gerade mit einer Frage, die viele ja deiner Generation auch beschäftigt, die sehr frei gearbeitet haben und wenig Rente beziehen, manchmal sogar kaum oder gar keine Rente. Und jetzt aber eigentlich auch so an dem klassischen Ende ihrer Berufsbiografie stehen, die ja so spätestens mit 65 irgendwie so zu enden hat, wenn man sich jetzt mal so die sagen wir, versicherungstechnischen Fragen sozusagen stellt. Wie ist für dich diese Antwort ausgefallen auf diese Frage, wie weiter?
Also dieser Einschnitt, ich bin jetzt Rentnerin, ist für meine Lebensrealität, also sehr künstlich. Mhm. Also mal davon abgesehen, dass es sowieso wenig Rente gibt und ich immer also in meinem freiberuflichen Dasein halt irgendwie gucken musste, wie ich das Geld zum Leben zusammenkriege. Da spielt die kleine Rente eine kleine Rolle, ja, aber ansonsten ist es hauptsächlich das Label, an das man sich erstmal gewöhnen muss. Das ist ja nun auch schon wiederum 5 Jahre her. Da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich das also wie so einen fremdartigen Hut immer aufprobiert habe, versucht habe zu sagen, ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich bin Rentnerin, weil das ist auch eben dieser Begriff Rentner. Rentnerin hat eine bestimmte Konnotation, ne? Übrigens Pensionär oder Pensionärin hat eine andere Konnotation.
Rentier, ja.
Und ich auch. Rentier sowieso. Und ich merke das selber, also dass ich das auch, also jetzt, wenn ich mit Thomas unterwegs bin, komme dann irgendwo hin, wo sehr viele ältere Leute sind, sagen wir mal. Und dann sagt man so, ach, hier ist alles voll mit Rentnern. Ja, ich meine, okay, ja, wir sind ja selber auch fähig, aber man bezieht das nicht auf sich selber. Also das Lebensgefühl von einem selber ist viel kontinuierlicher sozusagen, als dass das also diesen Einschnitt also so bezeichnen würde. Aber gleichzeitig versuche ich das schon in Deckung zu bringen und mir nicht zu sagen, ich bin da jetzt was völlig anderes. In Wahrheit ist es aber so, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, weitermache. Also mich beteilige an Projekten oder Prozessen, die ich irgendwie wichtig und gut finde und gucke, dass ich das Geld zusammenkriege zum Leben. Da hat sich nicht viel verändert. Was übrigens auch ein Problem ist, ja, weil man dann das eigene Altern auch in dem Sinne, dass eben Kräfte nachlassen und so weiter, überspielt, gar nicht richtig mitkriegt. Ja? Und dann plötzlich staunt, wieso bin ich so schlapp, warum tut mir jetzt dies weh und das weh, warum habe ich überhaupt keine Kraft mehr, warum habe ich keinen Antrieb und so weiter. Ja? Also das insofern ist, ich bin Ruheständlerin, das heißt, ich darf und brauche mehr Ruhe. Ne? Mhm. Also das gerät einem so ein bisschen aus dem Blickfeld.
Aber in dem Text taucht ja auch noch ein Begriffspaar auf, das wiederum auch sehr interessant ist, vom selbstbestimmten Arbeiten. Das zielt ja auf deine Biografie, dass du quasi eigentlich immer sozusagen Dinge gemacht hast, die, sag mal, die für die du dich selber entschieden hast. Aber ändert sich das Verhältnis quasi dann nochmal auch in der Reflexion darüber, was selbstbestimmtes Arbeiten eigentlich ist, wenn man dann mehr Ruhe hat beim Arbeiten? Weil die Texte sind ja geprägt auch von einer beständigen, sozusagen unaufgeregten Reflexion alltäglicher Dinge, alltäglicher Verzüge. Das geht ja bis in deine auch Körperlichkeit. Was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten? Was leisten dort die Dinge? Sind sie alt, müssen sie weg? Sind sie belastet, müssen sie weg? Kann ich damit noch was anfangen? Also da sind ja quasi so eine Punkte, wo man in den Texten auch merkt, dass es ja auch Rahmenbedingungen für selbstbestimmtes Arbeiten gibt. Und jetzt scheinen sie sich ein bisschen zu verschieben als Ruheständler, weil quasi selbstbestimmt dann nicht mehr, oder das ist eine Frage, wird denn selbstbestimmt aus der politischen Dimension heraus definiert, dass man sagt, das ist auch ein Akt des Widerständigen, oder ist selbstbestimmt eigentlich eher nur, nicht nur, sondern insbesondere die Aufforderung, nur noch das zu tun, von dem man meint, jetzt dafür wirklich Zeit aus und bereitstellen zu müssen, weil man hat nicht mehr so viel davon. Was ist da jetzt der...
Ja, da sind jetzt verschiedene Sachen, also die ich da gerne auseinanderklammern würde. Also erstens ist selbstbestimmt oder sagen wir mal im Sinne von selbstgewählt, ja, ist ja schon auch ein Luxus. Also ich habe durchaus nicht immer selbst gewählt und selbstbestimmt gearbeitet, konnte ich gar nicht. Weil ich musste auch Sachen machen, also die ich gar nicht so gerne gemacht habe, einfach um Geld zu verdienen halt. Und ich meine, das ist ja das Normale. Die meisten Menschen müssen irgendwas tun, was sie nicht gewählt haben, also um irgendwie leben zu können. Und die Gefahr ist dann eher, also dass sie das sozusagen vor sich selbst als selbstgewählt oder selbstbestimmt, also das Fremdbestimmte sozusagen wegretuschieren, um damit auch zurechtzukommen, was ich sehr gut verstehe, also wenn das die Lebensperspektive ist. Ne? Gut, da hatte ich das Glück, vielleicht aber auch eine gewisse Findigkeit, mich denn da schnell wieder daraus befreien zu können. Ich war zum Beispiel mal 2 Jahre lang Sekretärin, das ist 20 Jahre her. Das hat an meinem Selbstbewusstsein wahnsinnig geknabbert. Ja. Ich habe mich dann, ich bin dann Betriebsratsvorsitzende geworden.
Vor oder nach deinem Studium?
Nach welchem Studium?
Also du bist ja Informatikerin und Philosophin.
Ja, ja.
Nach der Informatikerausbildung?
Nee, das war nach beiden. Also
nach
das
beiden.
War nach Informatik ist ja ewig lange her, aber auch nach dem Philosophiestudium. Das war nach dem Philosophiestudium, wo ich wirklich gar nichts mehr hatte. Und da habe ich dann also diesen Sekretärin-Job. Ich erinnere mich noch daran, wie ich innerlich darum gekämpft habe, ob ich nicht so etwas wie eine Direktionsassistentin sein könnte. Sogar darum gekämpft habe, ob das nicht in meinen Arbeitsvertrag rein kann. Ich habe mich dann da wegmeandert aus diesem Sekretärin-Job, also aber auch durch widerständiges Handeln da in dem Betrieb. Und bin dann so ein Abschiebejob für Layout. Ich habe dann Layout gemacht in dem Betrieb und war dann Betriebsratsvorsitzende und dann wurde der Betrieb auch bald abgewickelt, an dem ich tätig mitgewirkt habe. Gut, so viel zum Selbstbestimmen. Selbstgewählt, selbstbestimmt. Also ich glaube, ich war immer sehr geschickt da drin, mir selber Zwänge zu schaffen. So will ich es mal sagen, ja. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich immer irgendwelche Baustellen hatte, habe und hatte, mehr hatte als habe. Also hier auf dem Hof, wir sind x-mal hin und her gezogen. Ich habe jedes Mal die ganze Wohnung ausgebaut. Und das musste dann natürlich auch sein. Ne? Das war ja nicht mehr im Einzelnen nicht mehr unbedingt so selbstbestimmt. Ne? Das musste dann fertig werden oder da mussten wir dann, was weiß ich, also den bisherigen Wohnraum verlassen oder so. Und das, was sich jetzt verändert hat, das hat mit Ruheständlerin eigentlich nicht so viel zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass jetzt alles fertig ist. Wie du siehst, wenn du dich hier umguckst, gibt es natürlich immer noch Schmuddelecken, aber im Großen und Ganzen...
Keine Baustelle mehr.
Nee, ist jetzt so eine Baustelle nicht mehr da. Und da kann ich mich sozusagen genauer beobachten, wie ich im Kleinen neue Baustellen schaffe. Ne? Ja. Indem ich dann... Und das ist aber natürlich, das ist das Selbstgewählte. Aber wenn ich das dann angefangen habe, dann ist es, stehe ich morgens auf und überlege, oh, das muss ich aber heute fertig machen. Der Garten ist natürlich so ein Beispiel. Ne? Da muss man, das habe ich nun angefangen, dann habe ich angepflanzt, jetzt muss ich das auch gießen. Jetzt muss ich auch dafür sorgen, dass es geerntet wird. Jetzt muss ich auch gucken, was ich mit der Ernte mache. Ne? Also das heißt, die Kleinen, die Zwänge und übrigens glaube ich, also das beobachte ich auch mehr an mir und auch an anderen, dass es also ohne diese, ob nun selbstgewählt oder nicht, gewisse Zwänge sehr, sehr schwer ist, durch den Tag zu kommen. Also wenn ich morgens aufwache und denke, hoch, was mache ich denn jetzt heute mal mit dem Tag? Das ist fast eine Bedrohung.
Also könnte man quasi das, ich verstehe das sehr gut, bin ja auch freiberuflich tätig, also von daher braucht man quasi auch die Möglichkeit, sich selber unter Druck und Zwang zu setzen, um produktiv sein zu können. Aber wenn ich dich jetzt so erzählen höre, wäre es doch denkbar, dass das Buch hatte den Untertitel also Dichtung und Heimwerk, Reflexionen über das Mensch-Ding-Verhältnis, dass man auch hätte es schreiben können, Erkundungen in der Baustelle des Alltags?
Ja, würde ich sagen, ja.
Weil viele Sachen sind ja...
Baustelle.
Genau, weil viele ja. Kleine Textepisoden, die ich jetzt so gelesen habe, ich habe ja noch das ganze Buch noch gar nicht von vorne bis hinten durchgelesen, aber einige Episoden sind doch hängen geblieben. Und da sind ja quasi auch Dinge dabei, wo man sozusagen, ich denke da an die Druckerpatronen, rot, gelb, blau. Also wo dahinter die Frage steht, lässt sich eigentlich so ein warenkapitalistisches System, lässt sich das überlisten oder nicht? Also kann ich quasi, was kann ich damit machen? Und wenn ich dann quasi auch überlege, wie du die Episoden beschreibst, quasi des Aufstehens, des in den Tag kommens, das sind ja quasi alle so eine Punkte, wo man noch merkt, dass du es sehr genießt, darüber auch ins Philosophieren zu kommen. Und das ist ja auch denkbar, wahrscheinlich auch nur, weil diese Baustellen des Alltags quasi sehr gut eingetaktet sind in deine Art und Weise, die Ressourcen zu bewirtschaften, die dir hier zu Händen sind. Dass man quasi auch den Radius mittlerweile relativ genau abstecken kann, den ich zu bewirtschaften habe. Oder weil du angekommen bist, du hast gesagt, die Baustelle ist beendet, eigentlich geht es jetzt quasi so um die kleinen Feinheiten. Aber ist das quasi so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, das ist auch eine große Lust zu schauen, wo sind die Mängel meiner Ressourcen, wo ist der Reichtum meiner Ressourcen, wie kann ich das vermehren, wie kann ich das sozusagen mir immer noch besser zu Händen legen oder zu Füßen.
Ja, es ist natürlich eine gewisse Willkür dabei. Also man könnte das tatsächlich, ja, die Baustellen des Alltags, in dem Sinne, wie ich das mit der Baustelle vorhin gesagt habe, kann man das schon sagen, das stimmt. Ich meine, man könnte sagen, also es geht um dieses Wechselspiel zwischen Zwang und Willkür, ne? Oder Zwang und Freiwilligkeit oder Freiheit, dass sich die Freiwilligkeit doch einen Rahmen schafft, ne? Und innerhalb dieses Rahmens sich verwirklicht oder den vielleicht auch lustvoll sprengt mal. Ne?
Na, auf der anderen Seite provozieren natürlich auch die Dinge ihre Zwänge. Das ist ja auch in dem Buch sozusagen sehr schön nachzuvollziehen, was man eigentlich alles über das Ding, das man nutzt, quasi in seinen Alltag zu integrieren hat.
Das ist aber dieses Verhältnis zum Ding habe ich ja auch selbst gewählt. Also ja. Ich habe jetzt da draußen einen kleinen Tisch stehen. Ich weiß nicht, ob wenn du vorne auf das Haus zugegangen bist.
Da steht gerade der Horizontalbohrwagen.
Achso, da steht ein kleiner Tisch, der stand auf dem Sperrmüll. Ich brauche nun wirklich keinen kleinen Tisch mehr hier, ne? Überhaupt nicht. Jetzt ist alles voll. Ich wüsste nicht, wo ich noch hinstellen soll. Aber ich habe gedacht, so ein netter kleiner Tisch, ja? Da guck mal, muss man doch nicht auf den Sperrmüll tun. Dann habe ich mir den geholt, dann dachte ich, ach, den räume ich erstmal weg. Vielleicht braucht ich beglücke ich auch andere immer mit meinen Dingen. Und Und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich den jetzt auseinanderbaue, um ihn besser wegräumen zu können, da werde ich den erstmal abschleifen und so, dass der wieder schön ist. Jetzt sieht er schön aus und gut, okay. Also wenn ich jetzt noch in diesen ganzen Umräumereien und Umbauereien wäre, würde ich eine Ecke schaffen für den Tisch. Aus Freundlichkeit dem Tisch gegenüber. So, ja. Das wähle ich aber selber. Ich hätte den ja einfach übersehen können und gesagt, was interessiert mich dieses Sperrmüll-Ding da, ne? Nee, jetzt habe ich ihn aber und dann habe ich sozusagen so ein Adoptionsverhältnis zu dem. Und dann denke ich, ja, okay, jetzt habe ich den wieder schön gemacht, jetzt wird er auseinandergebaut und wenn mein Sohn oder Freunde, Nachbarn oder so, wenn die einen Tisch brauchen, ich habe einen für dich. Wir haben ja eine ganze Kammer dafür, eine Möbel, unser Möbellager, ne? Da ziehen wir dann die Sachen raus und da stecke ich die rein, aber das bin ich ja, ne? Die das gewählt habe. Ich habe diesen Tisch adoptiert, ne? Und dann habe ich in der Tat auch ein Treueverhältnis zu den Dingen. Und also ich experimentiere, deswegen auch die Let It Go Serie, also ich experimentiere auch mit diesem Treuegefühl von mir selber, ne? Dass ich dann manchmal sage, nee, jetzt weg, ja? Und das ist ja nicht nur sozusagen ein Akt der Trennung, sondern es ist ja auch ein Versuch zu erkunden, wie fühlt sich eine gewisse Härte an, ne? Die ich dann also den Dingen gegenüber entwickeln muss, ne? Und diese Härte, die man da entwickeln muss, ist durchaus nicht unähnlich dem Gefühl, was man entwickelt, wenn man sich von Menschen trennt oder wenn man sich von sozialen Zusammenhängen trennt. Ne?
Ja, das ist ja quasi das Interessante daran, dass das Ding ja in der Regel auch diese Komponenten in sich trägt.
Die ich dem aber auch verliehen habe. Ne?
Du verleihst sie, aber der den Tisch gebaut hat, wenn wir in dem Bild bleiben, hat ihnen ähnliche Verhältnisse sozusagen versucht einzuschreiben. Das kann man schlecht rekonstruieren, wenn das nicht belegt ist, aber auf der anderen Seite wird ja in der Episode über die Druckerpatrone Ähnliches quasi thematisiert. Das heißt, da sind Zwänge in die Dinge eingeschrieben, die mein Verhältnis zu dem Ding auch bestimmen und das Ding dann quasi auch Bestimmung versucht, über mich zu erheischen und diese Zwiespalt auszuhandeln, zu überlisten, auszutricksen, quasi ein anderes Verhältnis zu rücken. Das ist ja das Spannende an den kleinen Episoden, die du beschreibst. Ja. Also auch immer wieder zu versuchen, also wie kann ich diese Verhältnisse überhaupt erstmal durchschauen, neu definieren und ein neues Verhältnis aufbauen. Und dann ergibt sich ja ein kleiner neuer Horizont. Ein Punkt, den ich noch unbedingt ansprechen wollte, war der Text Die Morgenmaschine. Weil da steht auch eine Frage im Vordergrund. Und die lese ich mal kurz vor. Wie gelingt es sich in einem Leben, das Entscheidungen fordert, Hindernisse aufbaut, auch Überraschung bereithält, wie gelingt es, sich in einem solchen Leben geborgen zu fühlen? Aber diese Frage hat mich stark mitgenommen, weil das natürlich auch etwas ist, wo ich sage, Selbstbestimmtheit, Freiheit, das ist ja quasi immer nur ein Teil unseres Lebens, sondern da tritt ja etwas hinzu, was wir häufig gar nicht in der Hand haben. Und diese Frage zielt ja darauf, dass man eigentlich quasi alles daran gibt, sich geborgen zu fühlen, sich eine Heimstatt zu schaffen, sich die Ressourcen zurechtzulegen. Das hatten wir gerade diskutiert, um nach Möglichkeit die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Leben für sich so optimal aufzubauen, wie man das vermag. Und dann tritt aber immer wieder und häufig zu einem unrechten Zeitpunkt steht man vor Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es passiert etwas, ob das nun ein abgequetschter Finger ist oder ob das ein Unfall ist oder was immer dazwischen kommen kann. Das ist immer so ein kleines oder ein größerer Zerreißprobe für so eine Geborgenheitsgefühle, die man eigentlich, an die man ständig arbeitet. Und die Frage, ja, hast du dafür eine knappe Antwort oder ist es dann doch eher so, dass man sagt, liebe Leser, nehmt euch das Buch, wenn es denn da ist?
Ich weiß nicht, ob die Geschichten da irgendwie eine Antwort bieten. Naja, ich meine, das ist... zwischen Planbarkeit und Zufälligkeit ist halt, ja, wie soll ich sagen, ein dialektisches Spannungsverhältnis. Also klar, wir wollen eine Geborgenheit, wir wollen eine Übersichtlichkeit, wir wollen eine Verlässlichkeit, wir wollen vertrauensvolle Verhältnisse um uns herum, ob zu Menschen oder zu Sachen, und fühlen uns dennoch aber darin dann auch eingesperrt. Ich würde mal sagen, das geht allen Menschen so, auch wenn sie es für sich selber anders beschreiben würden. Das ist vielleicht ein bisschen unverschämt, aber ich empfinde das so oder ich beobachte das so, dass dieser Moment des Zerbrechens von Geborgenheit, von Planbarkeit und vertrauensvollen Verhältnissen sozusagen eine freiheitliche Sprengkraft hat, wenn ich das so sagen soll. Mhm. Also Neues möglich machen. Und man hat Angst vor etwas, was aber vor dem man eigentlich keine Angst haben bräuchte. Also dass irgendwas misslingt zum Beispiel. Ne? Also das Misslingen als der Beginn von was Neuem immer. Deswegen bin ich immer so am Misslingen interessiert. Also das nervt Leute oft. Also wenn ich mit Leuten über ihre Projekte rede, sage ich, erzähl mir, was nicht geklappt hat. Ne? Weil da fängt immer das Neue an. Mhm. Ne? Und so ist es auch mit den, wir freuen uns über Routinen und so weiter und sind dann aber so, also sie sind auch geradezu gelähmt in den Routinen. Das ist was, wir haben dann Sehnsucht danach, aber wenn es dann da ist, ist es eigentlich eher fad. Es hat was Fades auch. Es kriegt was Fades. Das würde ich als eine durchgängige Erfahrung bezeichnen. Also es ist, ja, es ist wie eine Fata Morgana. Ne? Also dieses Bedürfnis nach Heimlichkeit, nach Geborgenheit, nach Funktionieren und so weiter. Ne? Also die Menschen, die dann das Zerbrechen von Heimlichkeit nicht auch als Chance sehen können, die empfinde ich, also die tun mir leid.
Als du das gerade eben erzählt hast, kam bei mir so der Begriff auf, so gibt es eine Dialektik des Alltags, also auch des Geborgenen, dass man sagt, also eigentlich ist ja quasi, leben wir ja nie nur auf der einen Seite einer Medaille. Das heißt, jedem ist das eigentlich bewusst. Wenn wir von Geborgenheit reden, dann, das hast du ja eben gerade auch thematisiert, haben wir ja immer im Gefühl auch, dass die bedroht ist. Also zumindest davon geht man aus, dass das...
Wenn ich dich unterbrechen darf da an der Stelle kurz. Ich glaube, dass dieses Gefühl oder die Angst, dass die Geborgenheit bedroht sein könnte, eine List ist, eine persönliche List, um sich die Geborgenheit trotz aller Fadheit, die da auch dran hängt, wieder schmackhaft zu machen. Ja. Weil also, sie könnte ja immer zerbrechen. Ja? Und deswegen ist es was Kostbares und Bewahrenswertes. Ja? Also es kommt mir jetzt so als Gedanke gerade. Entschuldigung.
Nee, wäre es dann richtig, dich als eine, in diesem Fall auch als eine Dialektikerin zu bezeichnen, die gerade aus diesen Widersprüchlichkeiten heraus quasi Freiheit generiert? Freiheit quasi auch dann zu entscheiden, das individuell und anzunehmen und daraus wiederum einen eigenen Arbeitszusammenhang zu stiften, in dem dann wiederum die eigenen Gestaltungskräfte überwiegen. Also, dass man weiß, die Geborgenheit, die kann jeden Augenblick zerbersten. Die macht mich natürlich auch wesentlich sensibler, schärft meine Antennen. Und ich kann quasi dann auch die Kraft, von der du jetzt sprichst, die muss ich ja auch erstmal annehmen und nutzen können, wenn sie mir entgegentritt. Viele, wenn die Geborgenheit zerreißt, fallen erstmal auch in ein Tal. Und auf der anderen Seite, wenn ich vorbereitet bin, quasi schützt mich das nicht davor, in den Tal zu fallen, aber ich habe sozusagen immer noch die Option, darüber nachzudenken, dass das hört sich jetzt platt an, aber dass das Leben immer wieder aus diesen Wechselschlägen und Wechselspielen besteht. Also ist das mit so einem Begriff Dialektik des Alltags oder ist es zu politisch?
Nö, zu politisch ist es sicherlich nicht, aber es ist schon sehr, eine programmatische Selbstbeschreibung. Ne?
Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Naja, ungeduldig und neugierig würde ich mich schon beschreiben. Und ich meine dieses, dass ich mich freue auf die Verunsicherung, da würde ich mich also zu unbedenklich darstellen. Denn natürlich habe ich Angst vor Verunsicherung, ist ja klar. Und dieses Wissen, dass aus dem Zerbrechen, aus der Verunsicherung, aus dem Nichtgelingen, dass das eine Quelle von Neuem ist, das ist zunächst mal was Theoretisches und es ist sozusagen ein Trostkonzept. Ja?
Genau. Ich kann mir das sagen. Man kann den Preis nicht abschätzen, den man sozusagen
nee, das kann man nicht.
Zahlen muss.
Tiefes
oder
Unglück, also ich habe Phasen von tiefem Unglück in meinem Leben gehabt und ich schätze das nicht. Also bin nicht scharf darauf, dass sich das wiederholt. Theoretisch weiß ich, das sind die Momente von Entwicklung. Ne? Und praktisch versuche ich es zu verhindern. Für mich gilt ja auch dieses Fata Morgana-Konzept. Ne? Ich möchte, dass es alles wunderbar ist. Ich weiß theoretisch, es ist überhaupt nicht wunderbar, wenn es wunderbar ist. Ne? Aber also zunächst mal funktioniere ich auch so, ne? Dass ich so durch den Tag oder auch letzten Endes durch mein Leben gezogen werde. Ne? Mit der Hoffnung auf Erfüllung, mit der Hoffnung auf, dass alles schön wird. Ja?
Auf der anderen Seite weißt du aber auch, und das kann ja der Leser und die Leserin in den Texten gut nachvollziehen, wie viel Kraft dahinter steckt, quasi diese Geborgenheit auch herzustellen, weil die fällt ja auch nicht vom Himmel. Und das ist ja quasi auch so ein Punkt, dass man sich eben wirklich, das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, um die Ressourcen quasi kümmern muss, in denen man seine Geborgenheit aufbauen will. Und wenn ich die nicht in den Griff bekomme, beziehungsweise mir die gar nicht zu Händen sind, daran zu schrauben, dann ist es natürlich auch eine bittere Erfahrung des Ausgeliefertseins. Also es gibt ja auch so eine Versorgungsgeborgenheit, die wir hier nicht meinen, sondern es ist ja wirklich eine hergestellte, eine selbstproduzierte Geborgenheit. Ein gelingendes Leben kriege ich nicht geschenkt, das kann ich mir nur erarbeiten. Und da muss ich mich auch quasi dann über kurz oder lang auch mit der Ernte auseinandersetzen.
Also ob man ein gelingendes Leben, so hast du gesagt, ein gelingendes Leben nicht geschenkt kriegt, sondern sich das erarbeiten muss. Ich weiß nicht, ob ich dir dazu stimme. Ich glaube, für mich stimmt das, ja, was du sagst, weil ich nun mal so eine Rödlerin bin und sozusagen also meine eigene Schaffenskraft immer wieder spüren muss, um mich gut zu fühlen, um mich lebendig zu fühlen. Aber es gibt Menschen, die ganz anders leben und die durchaus, also denen ich durchaus ein gelungenes Leben attestieren würde, ja. Also die sozusagen auf eine buddhistische Weise die Dinge so nehmen, wie sie kommen, ja. Und sich freuen, wenn ihnen die gebratenen Tauben ins Maul fliegen, was ja tatsächlich manchmal passiert. Und wenn sie ihnen nicht ins Maul fliegen, dann halt auch mit was anderem vorlieb nehmen. Also gar nicht das Gefühl haben, sie müssen das selber herstellen. Ne? Ich glaube, das ist eher, also wenn ich das als Selbstbeschreibung also mir übernehme, was du sagst, dann finde ich das schon auch, ist es schon auch ein Handicap. Also ich würde sogar sagen, manchmal kriegt das was Neurotisches, dass ich ständig denke, ich muss was verbessern, damit es gut ist. Ja? Also das mit dem gelingenden Leben ist sowieso ein schwieriger Begriff, glaube ich.
Aber lassen wir uns auf eine letzte Frage meinerseits kommen. Du hattest vorhin die Serie Let It Go angesprochen. Und auch da ist mir ein Satz aufgefallen, den ich zum Abschluss mit dir nochmal kurz umrunden möchte. Der Satz lautet, ich muss und will mich auf mein allmähliches Verschwinden vorbereiten. Wie würdest du diesen Satz nochmal kommentieren?
Da kann man vielleicht anknüpfen an was ich vorhin gesagt habe. Also, dass ich so ein Adoptionsverhältnis den Dingen gegenüber habe. Also, was jetzt bei der Let It Go Serie geht, es ja fast ausschließlich um das Verhältnis zu Dingen. Und so versuche ich auch den Begriff Eigentum zu verstehen übrigens. Also dass ich ein Fürsorgeverhältnis habe zu Dingen. Und das ist wie mit Kindern. Irgendwann muss man sie loslassen und die gehen ihren eigenen Weg. Also, und ich kann das nicht mehr kontrollieren, ich kann es gar nicht mal mehr beurteilen. Und so ist es also jetzt nicht nur mit den konkreten Dingen, sondern so ist es mit meinem Gedanken, das, was ich sage oder was ich schreibe, das, was ich bin letzten Endes, das verströmt sich in die Welt, wenn man so will, ohne dass es für mich sichtbare Spuren hinterlässt. Ja? Deswegen ist das für mich auch nie keine uninteressante Beobachtung, dass dieser Blog, den ich da in der Taz schreibe, ich habe keine Ahnung, wer den liest und denke mir oft, den liest überhaupt niemand. Und das ist wie so eine Flaschenpost. Ich lasse es gehen, das strömt irgendwo hin und vielleicht schnappt irgendwo irgendjemand was auf, dann ist schön. Aber ich komme gut zurecht, das klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber das habe ich wirklich, also glaube ich, kritisch hinterfragt bei mir selber. Ich komme gut damit zurecht, dass es eine Potenz ist, dass es ein Potenzial ist. Ein Potenzial heißt aber, es muss nicht sich umsetzen. Mhm. Ne? Es kann sich umsetzen. Und mehr ist aber mein Sein in der Welt auch nicht. Und das heißt, mein allmähliches Verschwinden bedeutet, dass ich diesen Versuch, sozusagen selbst einen Überblick zu behalten über meine eigene Wirksamkeit, dass ich diesen Anspruch nach und nach aufgebe. Dass ich sage, naja, was ich getan habe, was ich gedacht habe, was ich noch tue und denke, ja, das lasse ich hinter mir. Ne? Das lasse ich hinter mir. Das heißt nicht, dass es weg ist, aber es ist für mich nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr steuerbar. Und ja, also es diffundiert in den gesellschaftlichen Raum.
So etwas hat was von Altersweisheit. Auf der anderen Seite natürlich auch immer damit zu tun, was ein Prozess, den jeder ja kennt. Also man sammelt viele Dinge an, also die sich in dem Alltag mit Bedeutung aufgeladen werden, mal mehr, mal weniger, aber sie sind ja nie irgendwie ganz gänzlich frei und zwecklos in meinen Hausstand getreten, dass diese Dinge quasi ja dann auch ein Stück weit immer mal wieder eine Revision ist, vielleicht zu hochgegriffen, aber zumindest zu sagen, wenn man sie sich die nochmal anschaut, sie zur Hand nimmt, dann auch die Reichweite quasi versucht zu bestimmen, warum haben die mich begleitet, die Dinge, und müssen sie mich weiter begleiten oder sind sie vielleicht in jemandes anderen Händen besser aufgehoben? Verschenkst du viel?
Ja, sicher, klar.
Und wird es allmählich mehr?
Kommt mir nicht so vor, weiß ich nicht. Irgendwie häufen sich die Sachen auch an. Oder? Ja.
Was auf jeden Fall als Geschenk in die Welt geht, sind die Texte, die in dem Buch zusammengetragen sind. Dichtung und Heimwerk über das Mensch-Ding-Verhältnis von Imma Harms. Und ich glaube, für alle, die an diesem Verhältnis interessiert sind, eine lohnenswerte Lektüre, die zum Nachdenken anregt, und man kann einigen Faden folgen, und wohin sie einen führen, das wird sich zeigen beim Lesen. Und vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Imma Harms Blog zu lesen und gegebenenfalls auch mal zu antworten. Insofern haben Sie viel Vergnügen beim Lesen des Buches. Ich bedanke mich bei Imma Harms für das Gespräch und ja, seien Sie gespannt auf den bald kommenden dritten Podcast in Aufwärtsfolge.